Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, die dieses Mal tatsächlich ganz anders ist. Leute, ihr habt es schon gehört, das Intro ist neu und in diesem Intro spreche ich nicht alleine. Wir starten in eine neue Ära. Ich weiß noch nicht, wie diese Ära heißt, aber Fakt ist, ich starte diese Ära nicht alleine, sondern mit einem neuen Mann an meiner Seite, zumindest im beruflichen Kontext. Es ist der 30.01., es ist jetzt 17.30 Uhr knapp und mir gegenüber sitzt der wunderbare Kilian Hampel, officially mein neuer Podcast-Partner. Hallo Kilian.
Yay. Hallo liebe Ronja, ich freue mich sehr dabei zu sein.
Ich freue mich total, dass du am Start bist, denn wieso sitzen wir jetzt hier zu zweit, muss man sagen. Ich hatte es schon so, so lange das Bedürfnis, Hungry Minds wöchentlich zu machen. Nur mir war klar, ich pack das nicht alleine. Vom Rechercheaufwand her, von der Kommunikation mit den Gästen her, jede Woche ein anderer Gast. Das ist halt einfach ein enormer Aufwand im Hintergrund, wenn man das auf einem gewissen Level irgendwie halten möchte. Und deswegen habe ich mir so sehr gewünscht, einen Gesprächspartner zu finden, mit dem ich wöchentlich über auch aktuelle Themen sprechen kann, der aber auch ein Allgemeinwissen mitbringt, beziehungsweise auch ein allgemeines Interesse an unterschiedlichen Themenbereichen. Und jetzt habe ich dich gefunden. Das ist doch mega. Und du bist tatsächlich kein Unbekannter für die Hörerschaft, denn du warst schon mehrfach im Podcast Hungry Minds zu Gast.
Ja, ich habe einmal per Sprachnachricht und einmal richtig als Gast in der Folge letztes Jahr.
Ja. Wie fühlt sich das an, jetzt auch Host dieses Podcasts zu sein?
Super. Ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Wochen unter Verschluss gehalten. Ich glaube, du kamst im November auf mich zu.
Ja, so Ende November, ne?
Ende November, ja. Und ich habe mich riesig gefreut. Mir persönlich passt es auch vom Projektstatus her richtig gut rein, weil ich jetzt zum neuen Jahr hin, 2025, auch neu beginne. Ich bin endlich promoviert, habe meinen Doktortitel abgeschlossen und als Selbstständiger in ähnlichen Themen drin wie du.
Und das ist mega, denn jetzt haben wir hier wirklich einen akademischen Podcast am Start. Ich, Studium abgebrochen, einfach. Und du jetzt tatsächlich ein Doktor zu dem Thema. Man muss sagen, wir machen inhaltlich, also jobmäßig, so ziemlich dasselbe, außer dass du natürlich noch ganz viel Forschung machst tatsächlich in dem Bereich. Aber wir sprechen eben beide regelmäßig auf Bühnen über die junge Generation, über das Generation Miteinander in der Arbeitswelt. Und du forschst eben noch ganz viel zu dem Thema. Was forschst du denn da?
Die Hauptforschung zurzeit bezieht sich vor allem auf die junge Generation, auf die jungen Menschen bei uns im Lande. Ich bin Mitautor der Studie Jugend in Deutschland. Das ist zurzeit eine der bekanntesten Jugendstudien, die wir haben in Deutschland, auf die wir sehr stolz sind, wir drei Autoren. Neben mir der Gründer Simon Schnetzer und dann Professor Klaus Hurelmann, der auch schon mal Gast hier in diesem Podcast war.
Und man muss dazu auch sagen, Klaus Hurelmann hat hier tatsächlich einen Fanclub, denn immer wenn dieser Name in diesem Podcast gedroppt wird, bekomme ich bei Instagram irgendwelche DMs. Ja, wir haben den auch in der Uni gehabt oder der war mal bei uns in der Schule und man muss es sich einfach reinziehen. Also Klaus ist mittlerweile über 80 Jahre alt und hat sich einfach so einen Namen gemacht. Das heißt, dass du mit ihm, also dieser Koryphäe und dann eben noch Simon, der auch total engagiert und am Start ist, zusammenarbeiten kannst, darfst, zeigt einfach schon, was du für ein Typ bist und was für eine Expertise du eben einfach mitbringst, ne?
Ja, aber das ist es auch. Es ist wirklich eine Riesenehre. Ich bin 29 Jahre alt, also Jahrgang 95, offiziell sogar Teil dieser Gen Z, über die wir eben auch ganz viel sprechen. Bin aber vor allem durch den Umgang auch mit Klaus und Simon auch in so einem Generation miteinander, auch in der Forschung ja schon vertreten, weil wir da verschiedene Altersgruppen abdecken. Und Klaus mit seinen 81 Jahren ein unfassbares Wissen hat. Aber tatsächlich, ich meine, wir machen sehr viel auch Forschung zu neuen Themen, zu digitalen Medien, Einfluss von digitalen Medien, zu sozialen Medien, allen möglichen Trends, TikTok-Trends. Und der am forschesten, am frischesten da ist der Klaus von uns dreien. Das ist echt super interessant zu sehen, wie fit dieser Mann ist. Und es ist eine Riesenehre, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Ja, ich bin auch Fangirl von Klaus. Ja, und also du bist jetzt hier einfach am Start. Ich bin tatsächlich auch richtig nervös irgendwie, weil das jetzt so das erste Mal in diesem Podcast ein komplett anderer Podcast. Also es ist einfach neu jetzt.
Aber du warst ja davor auch schon mit jemand anderem, oder? Also mit einem Gast oder einer Gästin. Ist trotzdem was anderes.
Ja, das ist was komplett anderes, weil haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ich rutsche natürlich dann immer in diese Interviewerin-Rolle, in diese Rolle der Fragenstellenden. Und genau das soll es ja nicht sein. Ich will ja ein Gespräch mit dir führen oder wir wollen ein Gespräch miteinander führen über eben tagesaktuelle Sachen und Sachen, die uns bewegen. Und von daher ist das jetzt für mich halt auch eine komplett neue Rolle und ich werde wahrscheinlich voll häufig strugglen, da zurechtzukommen in dieser Rolle.
Ja, das kriegen wir hin. Ich freue mich sehr drauf, auf die Rolle.
Ich freue mich auch. Ja. Also Leute, um euch so einen kleinen Einblick zu geben, wie wir das jetzt hier geplant haben. Wir haben geplant, zu Beginn jeder Folge so ein kleines Live-Update zu geben und das Ganze so ein bisschen mehr persönlicher zu machen und dann eben ein News-Update zu geben. Das heißt, jeder von uns bringt immer so ein, zwei News mit, die wir dann besprechen. Auch vielleicht mal ein paar Happy News. Ich glaube, das können wir auch alle gut gebrauchen. Denn absolut, allein in dieser Woche ist so heftig viel passiert, Kilian.
Ja.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, was war das für eine spannende Sitzungswoche des Deutschen Bundestages in Berlin?
Ausnahmezustand im Bundestag. Heute ging es im Parlament um das Zustrombegrenzungsgesetz, also Verschärfungen in der Migrationspolitik. Die Union hatte das zur Abstimmung gestellt, nachdem sie am Mittwoch bereits einen Antrag zum Thema Migration durchgesetzt hatte, mit Stimmen der FDP und der AfD. Und jetzt gibt's viel später als erwartet ein Ergebnis.
Das Gesetz der Union zur Verschärfung der Migration ist nicht im Bundestag beschlossen worden. Bei CDU und CSU gab es 12 Abgeordnete, die keine Stimme abgegeben haben. Bei der FDP gab es 2 Nein-Stimmen und einige Enthaltungen. Bis auf eine nicht abgegebene Stimme hat die AfD komplett dafür gestimmt.
Und was bedeutet das jetzt?
Die Entscheidung im Bundestag und vor allem die Debatte davor, die könnten den Wahlkampf jetzt nochmal ordentlich verschärfen. Denn da haben sich Union, SPD, Grüne und FDP vor allem heftige gegenseitige Vorwürfe gemacht, vor allen Dingen auch, was den Umgang mit der AfD angeht. Das könnte dem Wahlkampf nochmal ordentlich Zunder geben. Und die große Frage ist, wie wollen die Parteien der Mitte danach eigentlich eine Koalition bilden?
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, heute so einen Kater zu haben, wo ich gestern nicht feiern war und auch nicht gestern gut drauf war. Aber irgendwie ist heute, auch wenn ich auf Social Media schaue, Katerstimmung. 25 wird, glaube ich, sagen auch viele Medien, sagen auch viele jetzt schon HistorikerInnen, wird wahrscheinlich in die Geschichte eingehen durch den Tabubruch der Union.
Es handelt sich dabei ja jetzt nicht direkt um ein Gesetz, aber wir sprechen eben von der Migrationsdebatte, dass es härtere Grenzkontrollen geben soll, dass es härtere Abschiebungen geben soll und so weiter. Wir haben aber beschlossen, tatsächlich heute nicht so heftig in das Thema reinzugehen. Ne?
Ja, ich glaube, wir haben genügend zu besprechen, noch andere Themen und auch im News-Update bringe ich später was mit, was die Woche passiert ist, was heute auch passiert, was eigentlich echt was Gutes ist und was aber durch diese ganze Migrationsdebatte extrem unter den Tisch fällt. Und das ist echt schade. Viele Themen auch im Wahlkampf werden gerade irgendwie fremdbestimmt und dominiert, gerade durch diese Migrationsdebatte. Und ich glaube, es ist auch ein ganz gutes Zeichen, in der ersten Folge nicht direkt mit dem obvious Ding anzufangen, sondern vielleicht mal auch auf was anderes zu gucken.
Genau, wir werden uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ausführlich mit der Bundestagswahl beschäftigen und mit den ganzen Themen drumherum. Diese Folge wollen wir eher ein bisschen dazu nutzen, um Kilian vorzustellen und um euch natürlich so ein kleines persönliches Update zu geben. Denn es gibt News.
Ja, erzähl doch mal, was gibt's denn für News bei dir? Ich weiß es schon, das Ding ist unfair von mir gegenüber.
Ich bekomme ein Baby. Das ist super krass. Ich werde einfach Mutter. Und das sage ich jetzt hier so locker flockig von der Hüfte. Aber das ist mir ja tatsächlich die letzten Monate gar nicht so leicht gefallen, damit also öffentlich sichtbar schwanger zu sein und halt in diese Mutterrolle jetzt so langsam hineinzuwachsen. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch relativ weit im dritten Trimester. Man kann es nicht mehr verstecken.
Geht nicht mehr.
Und es geht nicht mehr.
Da bringt auch der dickste Pulli nix.
Ey, mein Papa, ich trage jetzt nur noch Pullover von meinem Vater und der beschwert sich, dass jetzt überall so ein Bauch vorne ist.
So ausgedehnt.
Also ist alles so ausgeleiert. Und ich sage immer, Papa, ich glaube, dein Bauch ist nicht gerade kleiner, aber okay, egal. Nee, auf jeden Fall, ja, genau, ich kann es nicht mehr verstecken. Und das Schöne ist, ich kann es mittlerweile auch wirklich annehmen. Mhm. Aber die letzten Monate waren wild.
Warum?
Emotional. Weil ich glaube, in der Rolle als Selbstständige und plus jemand, der irgendwie regelmäßig auf Bühnen steht, ist es einfach komplett anders als einfach in Anführungszeichen nur eine Frau zu sein, die einen festen Angestelltenjob hat, den auch irgendwie relativ sicher hat, also ein sicheres Einkommen. Und ansonsten halt nur privat unterwegs ist. Und auch das, also ich will das gar nicht kleinreden, auch das hat emotionale Höhen und Tiefen, weil Schwangersein hat generell viele emotionale Höhen und Tiefen. Aber man ist einfach auf einer Bühne mit Babybauch.
Hast du das Gefühl, du bist anders behandelt auf der Bühne, als du noch nicht schwanger wurdest zum Beispiel?
Kian, sogar einfach als Frau, würde ich behaupten, werde ich ja komplett anders bewertet als du, als Mann. Also wir sprechen über dieselben Themen auf der Bühne. Wir beide über Generationenvielfalt, junge Generationen auf dem Arbeitsmarkt und so. Aber es kommt einfach komplett anders rüber bei den Zuhörenden, wenn ich das sage, zum Vergleich, als wenn du das sagst. Und wenn dann auch noch eine Schwangere über diese Themen spricht, also auch über Führung im Job und so weiter, das wird komplett anders bewertet. Also wenn ich als Frau auf eine Bühne gehe, werde ich anders bewertet, wenn ich dann noch als Frau auf die Bühne gehe mit einem Babybauch, werde ich nochmal auf einer ganz anderen Ebene bewertet. Und das Krasse ist auch einfach, Leute sprechen einen darauf an, also auch schon so verdammt früh. Und deswegen war ich an vielen Stellen einfach so heftig neidisch auf meinen Partner, der sich natürlich ganz genau aussuchen konnte, wem er es wann erzählt, ne? Oder ob er es überhaupt erzählt, ne? Und generell einfach auf werdende Väter, weil sie das nicht zum Thema machen müssen. Aber in dem Moment, also wenn dieser Bauch halt irgendwann so krass sichtbar ist, dass du es nicht mehr verstecken kannst, hat auch irgendwie jeder das Gefühl, dich fragen zu dürfen, ja, wie machst du denn das dann? Also was ist denn dein Plan?
Wie später, wenn das Baby mal da ist auch? Oder
ja,
auch
generell. Kurz vor der Geburt schon, also wieso arbeite ich denn überhaupt noch? Ich mache auch noch bis Anfang März Termine tatsächlich. Ja. Das heißt auch noch relativ weit und bin dann ab Juni wieder available für weitere Veranstaltungen. Also da arbeite ich wieder normal.
Ja, das heißt, dein Partner geht in Elternzeit.
Genau, der Daddy geht in Elternzeit und das verstehen schon viele, das verstehen schon ganz viele nicht. Das heißt, wenn ich dann sage, er geht in Elternzeit und ich bin ab Juni wieder available, dann kommt ganz häufig so, ja, wenn er denn das mit den Stillen hinkriegt, Augenzwinker. Ja. Okay. Und das finde ich halt echt heftig, weil es so absurd ist, sich eigentlich bei so einem total privaten, persönlichen Thema auf einmal auf Veranstaltungen vor so Fremden
das hinterfragen überhaupt. Ja. Also dass du das dass Leute kommen, die das hinterfragen, deine Pläne auch, und dass du dich dann rechtfertigen musst. Und also ich meine, klar, ich glaube, wenn ich jetzt jemanden sehe, der oder die, also die schwanger ist und ich vielleicht aus Höflichkeit was sage, ist das ja fein, aber natürlich, wie ich dann damit umgehe und ob ich dann irgendwie Implikationen für die Karriere dieser Person oder für ihre, vielleicht sogar noch krasser, auch für ihre Kompetenz, wenn du sagst, du wirst anders bewertet, dann auch deswegen. Ich weiß nicht, in welcher Form gab es zum Beispiel Menschen, die gesagt haben, du bist jetzt gerade auf ganz vielen Hormonen oder so? Ich hoffe nicht, oder?
Das war heftig. Ja. Du aber kannst ja gar nicht klar denken. Ja. Einfach so äußerliche Bewertungen zum Beispiel. Eine Frau hat mir gesagt, die kannte mich halt nur aus im Internet, also online. Ja. Und die hat mich das erste Mal gesehen und guckt mich so an. Ich hatte meine dicke Winterjacke an und einen dicken Pullover noch. Oh, Frau Ebeling, ich hätte sie mir irgendwie zierlicher vorgestellt.
Oh weh. Das hat sie gebracht. Okay, als ersten Kommentar.
Das war so das Erste, was sie zu mir gesagt hat. Und ich war so, oh, okay. Also dieses Wort zierlich, was ist das? Also, dass mir Leute sagen, sie hätten sich mir kleiner vorgestellt, das kenne ich, weil ich bin ja relativ groß und so weiter. Und das checkst du online natürlich nicht. Aber zierlicher, das sagst du halt weder zu einer nicht schwangeren Person noch zu einer schwangeren Person.
Ja. Wie hast du reagiert? Hast du einigermaßen runterschlucken können und gesagt, freut mich auch, sie kennenzulernen? Oder bist du erstmal baff gewesen, was ja auch vollkommen fein ist?
Da war ich einfach nur baff, weil das auch noch nicht auf der Veranstaltung war, sondern das war so am Vorabend im Hotel. Und wir waren eigentlich beide so in dem Modus, dass wir einfach nur kurz einchecken wollen und uns dann im Prinzip hinlegen wollten, um dann am nächsten Tag diese Veranstaltung zu machen. Wir hatten überhaupt gar nicht im Sinn, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Deswegen hatte ich in dem Moment halt auch diese Schlagfertigkeit nicht.
Und ja, die hat man immer erst im Nachhinein bei sowas, glaube ich.
Die hat man immer erst im Nachhinein, genau. Ja. Ich habe mir mittlerweile so ein paar Phrasen zurechtgelegt, die ich in manchen Situationen gut sagen kann. Aber ganz häufig halt auch erst im Nachhinein. Also ich wachse da gerade halt erst rein und ich muss sagen, es sind wirklich Wachstumsschmerzen. Und das ist ja jetzt noch eine Kleinigkeit. Es gibt ja tatsächlich heftige Diskriminierung von Schwangeren, gerade auf dem Arbeitsmarkt. Die großartige Sandra Runge, Arbeitsrechtlerin, die ja auch schon mal in diesem Podcast hier zu Gast war, hat neulich eine Kachel geteilt mit einer Zahl der Bundes- oder Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass 70% der Schwangeren im Arbeitskontext schon mal Diskriminierung erfahren haben. Und das ist halt einfach voll heftig. Und für Selbstständige ist das halt einfach ein krasses wirtschaftliches Risiko. Denn man muss es ja einfach so sehen, wenn ich als Selbstständige keine Buchungen mehr reinbekomme und noch nicht mal die Windeln zahlen kann, dann ist das ja einfach am Ende des Tages ein krasses wirtschaftliches Risiko, also diese Schwangerschaft, ne? Weil ich ja eben anders als Festangestellte in kein weiches Bett falle. Und deswegen habe ich, glaube ich, einfach so gezögert, diese Schwangerschaft zu kommunizieren. Aber jetzt ist es raus.
Wie geht's dir jetzt damit?
Jetzt geht's mir gut damit. Weißt du, was tatsächlich so ein Moment war, der mich also der mir diese Schwangerschaft und diese körperliche Leistung und alles nochmal so voll vor Augen geführt hat?
Nee, sag mal.
Wir haben uns ja im Dezember in Düsseldorf getroffen, um das Fotoshooting zu machen zu diesem neuen Cover.
Köln, bei der großartigen.
Stimmt, das war in Köln. Stimmt, Köln. NRW auf jeden Fall. Bei der großartigen Marina Weigel, die das Fotoshooting mit uns gemacht hat. Und ich wusste, also dadurch, dass ich sie schon vorher kannte, wenn ich irgendwo Babybauchfotos machen möchte, dann mit ihr. Ja. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Und es war so, also es war so perfekt, weil ich jetzt einfach diese Fotos sehe und mir denke, das ist so heftig, was, also jetzt kann ich es halt zelebrieren und vorher konnte ich es gar nicht annehmen und zelebrieren, weil ich so im, ja, natürlich auch irgendwie im Arbeitsmodus war und natürlich noch wegen einer anderen Sache, da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Und jetzt beobachte, also jetzt sehe ich diese Fotos wirklich mit Stolz und das ist halt richtig schön.
Schön. Wie oft schaust du die Fotos an?
3000 Mal am Tag. Nee. Okay. Nein, also schon sehr häufig. Ich mag die Fotos sehr und ich werde mir auch definitiv noch eins einrahmen lassen.
Okay, schön.
Na. Ja, ey, und das ist ein schönes Zeichen. Voll das schöne Zeichen. Und bei dir gibt es auch Baby-News.
Entferntere Baby-News.
Entferntere Baby-News. Du bist in Argentinien, denn deine Schwester lebt dort.
Genau. Ich werde nicht Vater, aber ich werde nochmal Onkel. Meine Schwester ist ausgewandert nach Buenos Aires, schon vor über 4 Jahren inzwischen. Und ich bin eben auch Selbstständiger und habe das Privileg gesehen, Anfang des Jahres meinen Kalender zu gucken und zu sehen, ich habe relativ wenig Präsenztermine. Ein paar kleinere, die man verschieben konnte, wo ich auch einen Ersatztermin gefunden habe. Aber ansonsten wirklich gesehen, es ist so viel Digitales nur dabei, wo ich gesagt habe, hey, es gibt die Möglichkeit jetzt doch, sie nochmal zu sehen, bevor sie ihr zweites Baby kriegt. Und deswegen bin ich relativ spontan, Hals über Kopf, dann aufgebrochen, nach Argentinien geflogen, relativ langer Flug. Und habe eben auch einen günstigen Flug gefunden, hat dann gut gepasst. Und jetzt bin ich 3 Wochen hier und genieße den Hochsommer in Buenos Aires, was echt ganz cool ist.
Ja, apropos günstiger Flug, apropos günstig. Als ich vor 2 Jahren da war, 2023, hast du mir noch so eine Liste geschickt mit Dingen, die ich dort unbedingt sehen soll. Ich glaube, das war tatsächlich eine Liste von deiner Schwester. Ja. Das heißt, wenn ihr irgendwie Tipps für Buenos Aires haben wollt, schreibt einfach Kian, der hat eine Liste, die er copy-pasten kann. Und dann seid ihr versorgt. Und wir waren da und es war so krass günstig einfach. Also das Leben hat nichts gekostet gefühlt. Und jetzt wurde die Wirtschaft durch den neuen Präsidenten ja ziemlich umgekrempelt. Wie nimmst du das wahr?
Stark tatsächlich. Also ich bin jetzt häufiger in Argentinien. Ich war letztes Jahr auch schon, also ziemlich genau vor einem Jahr, als Milei gerade gewählt wurde. Jetzt durch den neuen Präsidenten, eben durch Milei, hat er nach einem Jahr es geschafft, tatsächlich die Inflation einzudämmen. Das ist das Positive. Also es gab ja zwischenzeitlich so eine starke Inflation, das haben wir in Deutschland gar nicht so mitbekommen, dass jeden Tag die Preise geändert wurden. Also es ist komplett gang und gäbe in Menüs, in Restaurants, aber auch bei Obstläden, dass da nur noch Kreide benutzt wird oder wirklich, dass man die Zahlen jeden Tag, jeden Morgen ändern kann. Und das war schon ziemlich stark, aber auch anstrengend. War cool als Ausländischer, weil man sich wirklich immer schauen konnte, wo gibt's, also für mich eben als Mensch, der mit einer Kreditkarte verfügt, dass ich dann einen anderen Kurs hatte, was zum Teil cool war. Es gab aber auch schon mal eine Zeit vor 2 Jahren, als man einen anderen Kurs bekommen hat als Ausländischer. Das hat er inzwischen wieder abgeschafft. Jetzt habe ich fast den ähnlichen Kurs wie die Einheimischen. Es ist sehr interessant, weil diese Hyperinflation eingedämmt wurde. Wir haben jetzt nur noch eine Inflation von ein paar Prozent, manchmal 10%, aber letzten Monat glaube ich sogar nur weniger als 5%, wo die Leute sehr zufrieden sind. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, es ist sehr teuer alles geworden. Also wir haben keine starke Inflation mehr, aber die Preise sind jetzt auf einem hohen Niveau und da bleiben sie jetzt auch erstmal. Weil ja auch, und was auch Milei verspricht und was ja auch sehr oft gefordert wird, der Apparat, der Staatsapparat klein gehalten wird, geschrumpft wird, extrem viele Kosten eingespart werden und das muss ja auch irgendwie bezahlt werden und das merken die Leute ziemlich deutlich, dass alles ziemlich teuer geworden ist.
Aber ist das denn jetzt ist das denn jetzt gut? Ich erinnere mich, ich saß vor ein paar Wochen/Monaten mit dem Gründer von ProSieben in einem Panel und der hat ganz laut gesagt, das war noch vor der US-Wahl und so, wir müssen mehr Milei und Musk in Deutschland wagen.
Ja, nicht nur er.
Nicht nur er hat das gesagt, auch Christian Lindner hat das ja zum Beispiel gesagt und sehr viele generell. Ich glaube, das mit Musk nehmen mittlerweile viele zurück, so wie der Turn jetzt verlaufen ist. Ja. Mit Milei bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, dass checken ganz viele gar nicht, wie er die Finanzen im Land jetzt geregelt hat, ne?
Um den Staatshaushalt zu entlasten, hat Javier Milei mehr als ein Drittel der Ausgaben gestrichen. Öffentliche Bauvorhaben wurden eingestellt, das Universitätsbudget um die Hälfte gekürzt, 30.000 Beamte wurden entlassen. Zudem erhalten Lebensmitteltafeln keine Unterstützung mehr. In diesem armen Viertel der Hauptstadt können die Freiwilligen nur noch eine Mahlzeit pro Woche ausgeben.
Alles wurde gekürzt. Früher konnte ich 120 Familien Essen anbieten, jetzt gerade mal noch 60. Wir fühlen uns im Stich gelassen. Herr Milei hat vor allem die verraten, die ihn gewählt haben.
Jeder zweite Argentinier lebt heute unterhalb der Armutsgrenze. Und ihre Zahl steigt rasant.
Mir geht es tatsächlich ähnlich, ich bin noch nicht zu 100% entschieden, wie ich es finden soll. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr starke Risiken und Probleme, die da auch entstanden sind. Armut wird größer, das ist ein riesiges Problem und das sollte man nicht blind kopieren. Die Armutsgrenze ist hier relativ hoch. Ich glaube, Statistiken zufolge ca. 40% der Menschen, die von Armut bedroht sind, die ist gestiegen auf fast 50%. Das ist ein Riesenproblem.
Krass.
Es gibt Geschichten, auch in deutschen Medien, die letzten Wochen groß wurden, von ehemaligen Staatsangestellten von Javier Milei, die er gefeuert hat und die jetzt finanzielle Schwierigkeiten haben, die sich ihre Lebensgrundlage nicht mehr leisten können, die wirklich auch am Rande in die Armut sind. Also ein Beispiel zu zeigen, aber dann tatsächlich auch wirklich die Unterschicht, die er überhaupt nicht unterstützt, für die er eigentlich ja Politik machen wollte, mit der er auch mit seiner Kettensäge berühmt wurde, aber die da gerade eben frustriert sind. Gleichzeitig, was man hier trotzdem spürt, ist eine gewisse Hoffnung, dass es doch in den nächsten Jahren dann besser wird, weil eben man jetzt tatsächlich viel einspart, sich viel verändert und vielleicht, es ist zumindest auch das Versprechen, jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen ärmer dran, aber in der nahen Zukunft wird es deutlich, deutlich besser, weil wir alles besser in den Griff bekommen werden. Das ist dieses Versprechen und das spüre ich schon tatsächlich auch auf der anderen Seite, dass viele sagen, schau mal, was die Zukunft bringt.
Aber voll viele sagen ja, dass es auch gar keine nachhaltige Wirtschaft ist. Also woher kommt das Geld, was er jetzt in den Markt gepumpt hat?
Ja, weil er den Ministerien gestreicht hat, reduziert hat, Subventionen gestreicht hat, also eindeutig auf Preiskontrolle auch geachtet hat, Sozialleistungen ganz stark gekürzt hat, auch wirklich Sozialleistungen, die extrem wichtig sind, Kindergeld gekürzt hat, Lebensmittelhilfen gekürzt hat. Also wirklich, das trifft ja dann die armen Menschen. Das ist schon echt ein Riesenproblem.
Und vor allem wird das Geld dann ja nicht so direkt wiedergegeben und beziehungsweise es fließt nicht direkt in den Wirtschaftskreislauf ein, dass die Leute jetzt tatsächlich mehr haben und mehr konsumieren, dass sich daraus ein gesunder Wirtschaftszyklus entwickelt, sondern nee, am Ende des Tages wurden halt nur Gelder gestrichen und deswegen ist es halt auch so, also sensibel, das System, was er da jetzt aufgebaut hat, ne? Die Zahlen lesen sich zwar erstmal schön, wenn man sich die Inflation anschaut, aber die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das?
Ja, es wird zu beobachten sein. Argentinien ist ein sehr besonderes Land. Ich könnte da noch viel, viel drüber erzählen, will ich jetzt gar nicht zu groß machen. Aber Argentinien ist ein Land, das vor 30, 35 Jahren ja noch als eine der Weltmächte gegolten hat. Ne? Auch gerade wirtschaftlich ganz, ganz oben stand hier auf dem Kontinent, aber auch zu Beziehungen nach Europa, extreme Probleme bekommen hat in den letzten Jahren, jetzt in den letzten Jahren ziemliche Abhängigkeit auch von China bekommen hat, die man auch klar spürt tatsächlich. Sie jetzt versuchen auch wieder mehr mit den USA zusammenzuarbeiten. Meine Schwester hat mir erzählt, es ist ganz besonders, dass sie sich jetzt auch Pakete aus den USA bestellen kann. Also das ist jetzt neu tatsächlich. Und es gibt, also es klingt jetzt blöd, aber es gibt tatsächlich auch keine europäischen Marken oder irgendwie auch zum Teil amerikanische Marken. Also du wirst jetzt kein H&M finden oder irgendwie was anderes, was du in anderen aus europäischen Ländern durchaus findest. Und das ist etwas sehr Besonderes. Und das ist tatsächlich auch im Supermarkt extrem interessant. Da sieht man so eine komplett zum Teil wirre Preisanpassung bei eben importierten Produkten und Produkten, die von zu Hause sind, also die dann exportiert werden. Riesen Unterschiede. Aber zum Teil Unterschiede, die ich selber nicht ganz gecheckt habe. Also zum Beispiel, wir haben vor ein paar Tagen Jamon gegessen, Schinken. Ich hatte die Aufgabe, Schinken zu kaufen für Melone und Schinken, Honig, Melone und Schinken. Und ich bin komplett reingefallen, weil ich einen Jamon Crudo gesehen habe und mir dachte, ja, passt, er sieht gut aus, nehmen wir, und habe nicht auf den Preis geschaut. Und rat mal, was ich bezahlt habe.
Also, also in Euro dann, ne?
Ja, wir rechnen jetzt um, ja.
Ja, 13 Euro?
Ja.
Aber für 13. Wie viel denn eigentlich, ist ja auch die Frage.
Ja, 200 also Gramm. Wie viel also Gramm? Schon keine kleine Packung, 200 Gramm. Aber ich dachte, ich habe den Preis gesehen, 15.000 Pesos, und dachte, okay, das sind dann, also 15.000 Pesos, das ist auch schon interessant.
Ich habe die ganze Zeit, als ich da war, einfach immer die ganze Zeit mit dem Handy, weil ich habe es gar nicht gecheckt. Diese hohen Summen haben mich so verwirrt.
Das kann auch verwirren. Jetzt rechne ich 1 zu 1.000, was aber auch nicht ganz stimmt. Aber es waren 15.000 Pesos für 200 Gramm, also über 13 Euro. Ich war sehr erschrocken, dachte mir dann, es schmeckt dann aber auch, aber eben halt importierter Schinken. Und das war letztes Jahr noch nicht so. Haben sie da noch besser geregelt. Jetzt sind solche Sachen sehr stark besteuert, habe ich das Gefühl, oder einfach sehr teuer. Dafür sind andere Sachen unfassbar günstig immer noch. Also gerade im Obstläden immer noch sehr, sehr günstig zum Teil. Avocado immer noch teurer, als es letztes Jahr zum Beispiel war, oder letzten Jahre, aber für uns immer noch absolut erschwinglich. Ne?
Wäre Argentinien das Land, in das du auswandern würdest?
Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall das größte Land, in dem ich am häufigsten war in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren, weil ich eben hier Familie habe und mir es auch wichtig ist, meine Neffen zu sehen oder meine Neffen dann in Zukunft, auch meine Schwester zu sehen. Und es ist aber auch einfach nicht so leicht, nach Deutschland zu kommen, weil es einfach auch extrem lange dauert. Ich habe eben gerade eben die Freiheit, da auch mal ins Flugzeug zu steigen und auch lange Flüge zu haben, mit Stop in New York zum Beispiel. Da dauert dann aber meine Rückreise über 32 Stunden, also mit allem. Und da ist noch nicht Taxifahrt zum Flughafen oder alles eingerechnet. Oder mit was ich dann hier zum Flughafen komme. Weiß ich nicht, ob Argentinien der Ort wäre. Ich glaube eher nicht. Ich mag es sehr gerne. Es ist ein richtig, richtig tolles Land. Es wird extrem unterschätzt, vor allem was die Natur angeht. Es ist wunderschön und so divers. Du hast im Norden ja eine Wüste, dann auch die Salzwüste, aber auch ansonsten Orte, die aussehen wie der Grand Canyon, und dann im Süden ein Gletscher. Und es ist einfach unfassbar divers. Patagonien ist auch wunderschön. Aber gerade in so Großstädten merkt man ziemlich klar, dass alles halt abhängig ist von dem Einkommen, das du hast und von dem Geld, das zur Verfügung steht.
Ja, und gerade in so Buenos Aires sind, glaube ich, auch die schönen Stadtteile sehr reduziert, ne? Also ich liebe zum Beispiel Palermo. Das ist ja so ein schöner Stadtteil. Ja, aber es gibt ja auch einfach so viele Stadtteile, in denen du die Armut so krass siehst, also dass alles heruntergebrochen ist, dass die Häuser kaputt sind, dass es gar keine Häuser so richtig sind, ne? Also es ist wirklich wie Tag und Nacht. Ja. Und das ist riesig, dieser Unterschied einfach.
Ja, der ist riesig tatsächlich. Der ist mir auch selber aufgefallen, natürlich. Ich bin großer Fußballfan, war bei den Boca Juniors, um es mal anzuschauen, das Stadion von außen und so, aber dort meinten noch alle abends dann, dich bitte nicht mehr aufhalten. Dachte ich mir auch so, okay, ist doch eigentlich so der bekannteste Fußballverein des südamerikanischen Kontinents, sorry. Okay, aber abends darf man da wohl nicht mehr umherlaufen. Ja.
Aber Palermo, würde ich sagen, also auch so für alleinreisende Frauen, ist super safe.
Würde ich auch sagen. Es ist eine Großstadt, ne? Aber grundsätzlich aufpassen muss man immer, auch was Diebstahl und solche Sachen angeht. Aber ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist auf keinen Fall, keinen Fall so, dass ich nicht empfehlen würde. Ich liebe Argentinien. Ne?
Ja, voll. Ey, Kian, wollen wir zu unserem News-Update springen? Wir wollen ja, wie gesagt, hier immer ein paar News mitbringen. Bist du ready dafür?
Ich bin ready. Let's go.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, glaube ich nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
Mein News passt tatsächlich auch so ein bisschen zum Oberthema dieser Folge und auch zu dem, was du die letzten Wochen, Monate erlebt hast oder auch erleben wirst, aber auch einfach zum Thema Schwangerschaft, glaube ich. Es ist nämlich etwas, was die letzten Tage untergegangen ist. Jetzt wird heute entschieden, heute Abend wahrscheinlich, so wie ich gerade gelesen habe. Es geht ums Thema Schwangerschaft und Mutterschutz, was ein extrem wichtiges Thema ist. Und die News ist tatsächlich, Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, sollen künftig bereits ab der 13. Schwangerschaftswoche Schutz erhalten. Denn bislang war es so, verlieren die Frauen in der frühen Phase der Schwangerschaft das Kind, haben sie bislang keinerlei Anspruch auf Mutterschutz gehabt. Also erst nach Ende des 6. Schwangerschaftsmonats stand ihnen überhaupt eine Schutzzeit zu. Und davor waren sie notfalls vielleicht sogar gezwungen, am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen zu müssen. Das Neue ist jetzt ein sogenannter gestaffelter Mutterschutz bei Fehlgeburten. Bedeutet, man hat der 12. Schwangerschaftswoche, also ab der 13. Schwangerschaftswoche, wenn etwas passiert, 2 Wochen die Möglichkeit, Mutterschutz zu nehmen und danach sogar 6 Wochen und am Ende dann 8 Wochen ab der 20. Schwangerschaftswoche, was einfach ein super Erfolg ist, also ein riesen Erfolg ist für schwangere Frauen, ist Sicherheit natürlich, aber gleichzeitig auch für diejenigen, die seit Jahren dafür kämpfen und die eigentlich nicht wirklich gehört wurden.
Ja, heftig. Du hast gerade schon gesagt, für all die Frauen, die auch seit Jahren dafür kämpfen. Eine Vorkämpferin war ja tatsächlich oder ist Natascha Zagorski, die selber auch eine Fehlgeburt erlitten hat. Wir können da ja mal ganz kurz reinhören.
Ich habe mein Baby in der 10. Woche verloren, war dann im Krankenhaus, hatte eine Ausschabung unter Vollnarkose. Und als ich aufgewacht bin, meinte die Ärztin zu mir, sie brauchen keine Krankschreibung, sie können morgen wieder ins Büro gehen. Normalerweise würde ich so einer Frau sagen, sie haben sie ja nicht mehr alle, natürlich kann ich nicht arbeiten, aber in der Situation war ich wahnsinnig verletzlich. Und ich dachte ganz lange, ich hätte einfach Pech gehabt. Ich hätte einfach eine unsensible Ärztin gehabt. Nur ich habe dann für mein Buch sehr viele Interviews geführt mit ganz vielen Frauen, die betroffen waren. Und immer wieder haben die mir erzählt, dass ihnen genau dasselbe passiert ist. Und dann hat es Klick gemacht, dann habe ich gemerkt, okay, wir haben eine strukturelle Situation, das ist wirklich ein großes Problem und habe die Petition gestartet, denn es darf einfach nicht sein, dass eine Frau, die gerade ihr Baby verloren hat, am nächsten Tag wieder arbeiten gehen muss oder um eine Krankschreibung betteln. Es gibt auch tolle Ärztinnen, die krankschreiben, aber eben nicht alle. Und es darf nicht von Glück oder Pech abhängen.
Und nachdem Natascha diese Erfahrung gemacht hat, hat sie eine Petition ins Rollen gebracht, von der jetzt eben so viele Frauen und eben auch nachfolgende Generationen profitieren und profitieren werden. Denn Fehlgeburten, man sagt ja auch kleine Geburten, sind etwas, was in unserer Gesellschaft so krass verbreitet ist. Ich habe das schon an mehreren Stellen in diesem Podcast angesprochen, in meinem eigenen Freundeskreis. Ich kenne mehr Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, die einen Verlust erlitten haben, als Frauen, die direkt schwanger wurden und bei denen alles direkt von Anfang an super fein funktioniert hat. So, das heißt, das Thema ist auch einfach bei mir im privaten Freundeskreis total präsent. Und deswegen, Natascha hat eine, also ich finde es wirklich beeindruckend, dass sie aus ihrer Trauer so etwas Positives, also so viel Energie gezogen hat und sich dann eben für nachfolgende Generationen eingesetzt hat. Finde ich bewundernswert, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich diese Energie gehabt hätte.
Ja, ich kann es mir nur vorstellen, aber extrem schlimme Schicksale, wenn man dann am nächsten Tag in die Arbeit gehen muss. Ich habe statistisch nochmal nachgelesen, es ist fast jede dritte Frau in Deutschland, die eine Fehlgeburt erleidet, wenn sie schwanger ist. Das ist extrem problematisch. Und ich glaube, sie selber hat ja auch nicht mehr so wirklich dran geglaubt, oder? In den letzten Wochen. Auch, ich meine, seit November war klar, dass wir Neuwahlen kriegen werden, dass die Ampelregierung zerbrochen ist. Und die hatten sich zwar eine Reform vorgenommen, doch passiert ist da eigentlich lange jetzt nichts. Und jetzt, ganz am Ende und gerade auch im Zuge dieser Tage, ist es dann eigentlich auch was Schönes zu sehen, dass da doch noch was passiert.
Es ist was richtig Schönes und vor allem, ich muss auch sagen, ich habe damit nicht mehr gerechnet. Ich dachte jetzt, das Thema kippt hinten rüber, das fällt vom Tisch und wird einfach nicht mehr als relevant erachtet. Und das jetzt so ein, es wird als Frauenthema abgetan, aber man muss ganz ehrlich auch sagen, die Männer, die Väter leiden darunter auch enorm, auf vielleicht auf eine andere Art und Weise, vielleicht sind sie hormonell nicht so involviert, aber emotional natürlich trotzdem komplett involviert, ne? Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist ein Familienthema und dass das jetzt nicht hinten rübergefallen ist bei den vorgezogenen Wahlen, ist einfach wirklich grandios. Ich kann dazu vielleicht auch noch mal einordnen, weshalb mir das auch so schwierig oder so schwer gefallen ist, die Schwangerschaft jetzt anzunehmen, war tatsächlich, dass es bei uns auch Probleme gab und uns zwischendurch eben ja eine Fehldiagnose aufgetischt wurde und wir auch kurzzeitig davon ausgegangen sind, die Schwangerschaft abbrechen zu müssen, weil das Kind nicht überlebensfähig ist.
Und wow, wann war das?
Das war so in der 13., 14. Woche, also genau bei dieser jetzigen Grenze, genau. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, in der Selbstständigkeit ist es mit dem Mutterschutz sowieso nochmal anders. Hast du kein Recht auf Mutterschutz, beziehungsweise ist eine Frage, wie du versichert bist. Und bei uns ging es dann am Ende des Tages insofern gut aus, dass es sich eben herausgestellt hat, dass es eine Fehldiagnose ist und das Kind ist gesund und alles ist tutti. Aber als wir da so in der Luft hingen, uns ging es so beschissen. Also,
ja, und nicht nur dir dann auch, also wenn du sagst, uns, dann
natürlich allen.
Mir trotzdem. Also ich stelle mir allein Einschlafen schwierig vor, zu wissen, dass da
alles
Probleme sein könnten mit dem Wesen, das dann einem aufwächst.
Ja, und dir schießen halt einfach in den komplett weirdesten Situationen die Tränen in die Augen, weil du auf einmal so Backflashes hast und daran denken musst und irgendwie in deinem normalen Arbeitsalltag auch funktionieren musst. Und das ist einfach extrem hart. Und auch als wir dann wussten, es ist eigentlich jetzt alles tutti und das Kind ist gesund, hatte ich noch Monate danach dann mit zu kämpfen. Also eigentlich erst so seit Weihnachten, würde ich sagen, seitdem wir auch das Fotoshooting hatten, was ich ja vorhin angesprochen habe, bin ich so richtig befreit davon, dass ich mich halt wirklich freuen kann. Aber bis dahin hat mich auch zum Teil die Freude von anderen komplett irritiert und überfordert. Zum Beispiel auch so die Freude von meinen Eltern, die sich total natürlich über ihr Enkelkind gefreut haben. Und ich wusste einfach gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich einfach so unsicher war, ob jetzt wirklich alles gut ist, obwohl die Ärzte und Ärztinnen das ja schon bestätigt hatten. Von daher, also auch wenn ich das gar nicht nachempfinden kann, was dann tatsächlich ein Verlust bedeutet, weil das habe ich nicht erlebt. Ich kann es jetzt halt erahnen und ich wünsche das niemandem. Und ich wünsche mir stattdessen, dass Frauen, dass Partner und Familien in dieser Zeit Raum und Unterstützung erfahren. Und das hat Natascha jetzt erreicht und das ist etwas Großartiges. Natascha hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das am 17.04. erscheint. Das können wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal droppen. Das heißt, wie wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen. Total schöner Titel. Ja. Also es kommt erst noch raus am 17.04. Ich habe es logischerweise auch noch nicht gelesen. Vielleicht laden wir Natascha dazu noch mal ein. Why not?
Ja, gerne.
Ende April, Anfang Mai wäre ja was Schönes. Sie hat auf jeden Fall jetzt gezeigt, wie man die Demokratie, wie man die eigenen Werte beziehungsweise auch wie man die eigenen Rechte und Bedürfnisse verteidigen kann. Von daher, Shoutout an Natascha.
Absolut. Und da sind wir beim anderen Punkt, was ich noch ansprechen wollte, was auch den Podcast betrifft. Ich bin ja jetzt zwar immer dabei, jetzt jede Woche, und wir machen das jetzt zu zweit, aber uns ist natürlich trotzdem ein wichtiges Anliegen, auch alle 3-4 Wochen, je nach Themenlage, auch mal jemanden noch reinzuholen, der oder die sich richtig gut mit einem bestimmten Thema auskennt.
Voll, ja, voll gut, dass du es nochmal sagst. Wollen wir zum zweiten News-Update kommen?
Sehr gerne. Schieß los.
Wir schießen los. Ich habe uns eine Tech-News mitgebracht und die nennt sich DeepSeek. Bei DeepSeek handelt es sich um ein neues Open-Source-Sprachmodell aus China, das mindestens auf der Augenhöhe von ChatGPT ist, kann man sagen. Spannend ist, dass der Chatbot in seiner Entwicklung deutlich günstiger war als ChatGPT und Datenschützer und Datenschützerinnen befürchten nun, dass eben an entscheidender Stelle gespart wurde. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung erlaubt lediglich einen Datenaustausch mit Staaten, deren Schutzniveau mit dem in der Europäischen Union vergleichbar ist. Das fehlt aktuell bei China noch. Es fehlt aktuell ein Abkommen zwischen China und der EU, damit der Datenaustausch auf einer rechtlich sicheren Basis stattfinden kann. Also es wird ein Verstoß gegen die DSGVO befürchtet. Generell schrillen bei Tech-Produkten aus China ja aber schnell die Alarmglocken, denn es besteht immer die Gefahr, dass politische und historische Inhalte zensiert werden. Und tatsächlich, rund 40.000 Begriffe stehen auf einer Liste zensierter Themen, die Chinas kommunistische Partei, kurz KP, im Internet blockiert. Zum Beispiel darunter auch Winnie Pooh. Dieser Begriff wird tatsächlich auch von dieser künstlichen Intelligenz verweigert. Die Disney-Figur geriet nämlich in China ins Visier der Zensur, nachdem InternetnutzerInnen den Bären 2013 mit dem Staatschef Xi Jinping verglichen haben. Weitere Memes folgten dann, bis die Regierung dann begann, Bilder und Erwähnungen von Winnie Pooh systematisch zu löschen. Und bisher galt diese Zensur eben immer nur im eigenen Land. Mit DeepSeek erreicht die Diskussion um gefilterte Informationen nun aber eben auch Nutzerinnen und Nutzer in Europa. Die Zensur erfolgt oft erst, nachdem die Antwort generiert wurde. Das heißt, man sieht es noch. Wer schnell genug liest und den Bildschirm aufnimmt, kann die ursprüngliche Antwort also auch noch irgendwie festhalten. Dann springt das Programm allerdings in so Zensurphrase um. Da steht dann in der Regel etwas wie "Let's talk about something else". Kian, das finde ich total heftig, denn es kam ja jetzt neulich auch diese Studie der Technischen Universität München raus. Das sind Sonderauswertungen von der PISA-Studie. Und die ergab eben, dass ganz viele junge Menschen, knapp die Hälfte, 47%, sich nicht in der Lage fühlen, die Qualität der im Internet gefundenen Informationen zu beurteilen und eben sagen zu können, ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr? Und es knüpft ja im Prinzip daran, denn wenn so ein DeepSeek oder auch so ein ChatGPT Inhalte verändert, gerade auch historische und politische Inhalte, dann merken viele Schülerinnen und Schüler das nicht.
Ja, das ist ein Riesenthema und ich glaube, wir werden in der Zukunft noch viel, viel mehr damit zu tun haben. Was da bei dieser PISA-Studie auch erhoben wurde, ist ja eindeutig, wie sie sich fühlen dabei. Und es gibt auch andere Studien, die eindeutig sagen, dass wie sie sich fühlen ist das eine, aber gleichzeitig fordern sie auch aktiv, gerade Schülerinnen und Schüler, aktiv von Lehrkräften da mehr Unterstützung und fordern auch, dass das viel mehr eingebunden wird, dass man eben auch vielleicht mit jemandem darüber sprechen kann. Gleichzeitig sind Lehrkräfte, glaube ich, ja auch ziemlich überfordert, was manche Themen angeht, auch gerade wenn sie sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler haben, im derzeitigen System ja auch viele Krankheitsfälle immer noch vorhanden sind, die alle schultern müssen dann zum Teil. Aber nichtsdestotrotz, es wird ein Thema, das wird immer wichtiger und es betrifft die Bildung, aber es betrifft uns alle. Also ich habe auch ein paar witzige Screenshots gesehen, was dieses DeepSeek angeht. Es ist schon zum Teil lustig, aber dann auch wirklich, wirklich gefährlich. Also wenn man bestimmte Proteste anschaut oder anspricht, diesen Tankman, diesen Mann, der mit seinen Einkaufstüten da vor dem Panzer steht, 1989 in Peking, wo das Bild zuerst gezeigt wird und dann steht, oh no, I don't know what you're talking about, irgendwie sowas. Also es ist politische, auch historische Bildung, die da verloren geht dann natürlich. Gell? Man muss da sich schon dieser Sache bewusst sein.
Ja, und es ist halt tatsächlich auch gefährlich. Ich setze ja gerade an einer Schule in NRW dieses Demokratieprojekt um, seit Oktober, November ungefähr. Und wir arbeiten ganz viel mit ChatGPT, weil ich es, glaube ich, einfach notwendig finde, Schülerinnen und Schüler eben auch dafür zu sensibilisieren, wie sie es richtig nutzen können. Und neulich hatte ich diese Situation mit einem Schüler, der hatte eine Information rausgesucht und ich so, was ist die Quelle? Und er so, ja, ChatGPT. Ich sag, ChatGPT ist keine Quelle. Ja. Und
bei uns.
Ja, boah, und da sprichst du was an, denn in dem Kontext wollte ich dir tatsächlich auch noch eine Podcast-Empfehlung droppen. Wikipedia, es gibt jetzt einen neuen Podcast in der ARD, aber auch natürlich auf Spotify und so weiter zu hören. Der heißt Sockenpuppen zu Angriff auf Wikipedia. Mhm. Hast du schon von gehört?
Nee, aber ich kann mir vorstellen, was du ansprichst. Aber
es ist total interessant, denn ChatGPT und wahrscheinlich auch DeepSeek und so weiter, die ziehen ja ihre Informationen unter anderem eben aus Wikipedia, natürlich auch ganz viele andere Inhalte, die im Netz sind. Ne? Mhm. Aber Wikipedia ist da ja einfach eine riesige Plattform. Und es ist schon ein bisschen funny, weil als wir zur Schule gegangen sind, gab es ja noch kein ChatGPT. Das heißt, wir wurden immer dafür sensibilisiert, guck dir die Quellen bei Wikipedia an. Wikipedia selbst ist keine Quelle, ne?
Ja. Und Standard, genau das mache ich. Was man gehört hat, nach einer Präsentation und Referat in der Schule, oder?
Genau, und genau an dem Punkt sind wir jetzt mit den heutigen Schülerinnen und Schülern, dass wir sagen, nee, ChatGPT ist keine Quelle. Was ist denn die richtige, also was ist die Originalquelle, was ist die erste Quelle? Ja. Und da schließt sich jetzt halt aber der Kreis, denn ChatGPT und so weiter nehmen, wie gesagt, ihre Inhalte unter anderem aus Wikipedia raus. Und dieser grandiose Podcast, das sind 7 Folgen von dem Investigativjournalisten Christoph Schattenleitner und Daniel Laufer. Ich habe die Kollegen extra mal rausgeschrieben mit dem Namen. Der beschreibt ganz gut, wie Rechtsextreme diese Offenheit von Wikipedia, denn jeder kann da ja reinschreiben, jeder kann es nutzen, genutzt haben, um Informationen und Diskurse unerkannt zu manipulieren und tatsächlich auf rechts zu drehen. Ich finde den Titel tatsächlich nicht so gut gewählt, weil Sockenpuppenzoo, das ist so voll das random Wort, womit, glaube ich, gerade die junge Zielgruppe nicht so richtig was anfangen kann. Sockenpuppen sind quasi Socken, wo du früher Augen dran geklebt hast, einen Mund dran geklebt hast und dann mit dem Theater gespielt hast. Ja. Das heißt, eine Person konnte in ganz viele unterschiedliche Rollen schlüpfen und so eine Mehrheit abbilden, aber in Wirklichkeit steckt dahinter tatsächlich nur eine Person. Und das machen diese Nutzer eben auch bei Wikipedia. In erster Linie haben sie das so ja seit 2007 bis 2014 ungefähr gemacht, aber man weiß eben bis heute nicht, wurden die jetzt tatsächlich komplett gestoppt oder arbeiten die im Hintergrund noch weiter, weil das so verwachsen ist, dieses Konzept. Und die haben eben, also es waren eigentlich relativ wenige oder sollen relativ wenige sein, die eben mit diesen Sockenpuppen, also mit diesen Fake-Accounts im Internet eine gefühlte Mehrheit generiert haben. Auch innerhalb der Wikipedia-Community. Dann wurde zum Beispiel von den Autoren und Autorinnen ja diskutiert, ob jetzt ein konkretes Beispiel Hitler wirklich Polen angegriffen hat und da einmarschiert ist oder ob das nicht passiert ist. Also wirklich auch historische Dinge oder Fakten, wo man halt weiß, natürlich war das kalkuliert und natürlich hatte es ganz bewusst in Polen rein. Und die haben eben gesagt, nee, das war gar nicht geplant von Hitler. Das hatte der so gar nicht vor. Das war eigentlich eher Zufall quasi. Ne?
Ja.
Und er war eigentlich dafür gar nicht ausgerüstet. Also kompletter Murks, erzählen sie einfach innerhalb dieser Kommentarspalte. Aber dadurch, dass es dann so viele Sockenpuppen, also Fake-Accounts sind, generieren sie oder suggerieren sie eine gefühlte Mehrheit. Und das ist ja etwas, was im Internet relativ häufig auch bei rechten, rechtsextremen Accounts passiert, dass in Kommentarspalten einfach so ein Vibe entsteht. Ja, das muss ja jetzt richtig sein, wenn die das sagen.
Ja, absolut. Ich dachte zuerst, du sprichst Elon Musk an. Aufgrund von Wikipedia, aber auch dann am Ende aufgrund des Hitler-Vergleichs. Ich dachte, es kommt mit Sicherheit was er und Alice Weidel ja besprochen haben, dass er ein Kommunist
war. Hätte auch gepasst,
ich glaube, Elon Musk hat vor ein paar Wochen öffentlich dazu aufgerufen, Wikipedia zu boykottieren, weil sie zu links seien. Also bitte nicht mehr spenden, das war im Vorfeld vor Weihnachten, glaube ich. Ganz offiziell gesagt, nicht mehr an Wikipedia, Donald Trump ist dann auch in die Kerbe geschlagen, nicht mehr spenden, seien zu links. Riesenproblem. Es ist so wichtig, ein Lexikon zu haben, digitales, auch in Wikipedia keine eigene Quelle ist, aber eindeutig etwas nachschlagen zu können. Und wenn man dann so sieht, wie du es gerade berichtet hast, wieder versucht wird, darauf Einfluss zu nehmen.
Und tatsächlich haben dann, das ist ganz interessant, tatsächlich haben dann eben auch linke Gruppen angefangen, die Inhalte dort wieder zurückzuändern und das eben teilweise natürlich auch die Geschichte wieder richtig hinzustellen und richtig zu beschreiben in diesen ja öffentlichen Artikeln. Das heißt, da findet quasi gerade eine Wikipedia-Schlacht statt oder beziehungsweise hat stattgefunden und im Hintergrund wahrscheinlich immer noch, ne, weil es einfach wahnsinnig komplex ist, weil es wahnsinnig viele Wikipedia-Einträge auch gibt, ne.
Ja, klar. Aber dabei ist das System ja eigentlich von Wikipedia ein wunderbares, dass da verschiedene AutorInnen zusammenkommen, die sich zum Thema auskennen und dann darüber schreiben und sprechen. Und das eben nicht ein großer Verlag ist, bei dem Menschen angestellt sind, der sich da darum kümmert, sondern dass eben Menschen sind, die Lust darauf haben, die Wahrheit zu erzählen. Aber wenn die dann zur Nichtwahrheit wird, zur eindeutigen faktischen Nichtwahrheit, also das Thema Polen, das du angesprochen hast, ist ja eine eindeutige Lüge, die dann erzählt wird.
Total. Und gleichzeitig ziehen eben, wie gesagt, ChatGPT und DeepSeek und sämtliche andere KIs natürlich ihre Informationen da raus. Ich wollte euch diesen Podcast oder dir auch auf jeden Fall ans Herz legen, um an dieser Stelle nochmal zu sensibilisieren. Sockenpuppen zu Angriff auf Wikipedia. 7 Teile. Man hört den tatsächlich nicht so einfach weg, weil er relativ anspruchsvoll ist, finde ich. Ja. Weil diese ganzen Account-Namen natürlich auch einfach super weird sind. Also so ganz komische Fantasienamen. Und um dem dann folgen zu können, muss man schon relativ wach sein. Aber 7 Folgen könnt ihr euch mal reinziehen.
Als du gesagt hast, du schlägst einen Wikipedia-Podcast vor, dachte ich, es geht um Wikipedia zum Einschlafen. Das höre ich nämlich manchmal. Das
finde
ich einen ganz coolen Podcast auf Spotify, kennst du das? Manchmal, also wenn ich wirklich gar nicht einschlafen kann, ich bin eigentlich relativ gut, würde ich sagen, darin, aber wenn wirklich viel im Kopf herumschwirrt, man irgendwie auch Lust auf ein anderes Thema hat, Wikipedia zum Einschlafen, lesen verschiedene bekannte Persönlichkeiten Artikel vor, das ist super interessant und man kann echt sehr gut dabei einschlafen.
Ich höre total gerne Richard David Precht und Markus Lanz zum Einschlafen, weil die beide so wunderbar monotone Stimmen haben, ja, also die schreien Stimme. Nicht. Ja, die schreien nicht, die, da wird auch natürlich nicht gelacht, so, ne? Sondern die reden einfach und die höre ich total gerne zum Einschlafen. Okay, mega, Kilian. Wir sind zum Ende gekommen, würde ich sagen. Das waren unsere zwei Hot News in dieser Folge.
Ja. Yeah.
Und damit ist unsere erste Folge im Kasten.
Bin immer noch aufgeregt. Ich hoffe, es gefällt den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und vor allem freue ich mich auf die kommende Zeit. Es wird extrem spannend. Es sind noch so viele Themen, die wir hätten heute ansprechen können, glaube ich. Aber wir steigen jetzt ja voll ein. 23. Februar sind die Bundestagswahlen und wir werden da natürlich auch vertieft einsteigen.
Genau, wir haben Special zu den Bundestagswahlen geplant. Das heißt, wenn ihr auch noch konkrete Themen habt, die ihr auf jeden Fall besprechen wollt, dann schickt sie uns. Schreibt uns auf jeden Fall auch unsere Quatsch, eure Meinung zu dieser ersten Folge. Wie gefällt euch das Konzept? Wie gefällt euch das Format? Was sind eure Gedanken dazu? Sollte ich Kilian wieder kicken? Oder?
Bitte nicht.
Nein, den behalten wir. Aber schreibt uns das total gerne, damit wir das so ein bisschen einordnen können. Das ist ja jetzt eine ganz neue Situation für uns beide. Ja, und ich freue mich auf alles, was kommt, Kilian.
Ich mich auch.
Liebe Grüße nach Argentinien.
Ja, und liebe Grüße nach Deutschland.
Danke. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.